Ja, erstmal herzlich willkommen alle. Dankeschön von mir auch, dass ich hier überhaupt predigen darf. Es ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe so die ganze Woche überlegt, worüber will ich predigen. Ich hatte nicht so wirklich die Ahnung. Und dann habe ich Freitag oder Donnerstag. Ich bin derzeit dabei, das Neue Testament zu lesen. Und dann bin ich jetzt gerade im Epheserbrief angelangt, ganz am Anfang. Und dann habe ich so einen Abschnitt gelesen. Und danach dachte ich, boah, darüber könnte ich eigentlich wohl predigen. Und war eigentlich eher so eine Idee. Und dann habe ich das so ein bisschen durchgearbeitet. Was kann man dazu sagen? Was will dieser Text eigentlich sagen? Und der Witz ist, was wir gesungen haben, was wir ausgesprochen haben, das ist eigentlich genau das, worüber ich heute sprechen möchte. Es geht vor allem darum, dass wir über die Sättigung in Gott, wie sind wir gesättigt oder wann ist man gesättigt? Und gleichzeitig auch Danke und Bitte zu sagen. Und ich fand das auch sehr cool, was Heike gesagt hat heute. So einfach so mal zu sehen, dass man in der Woche dann quasi mit der Hitze hat man kein Problem und dann sagt man Danke Gott. Dann sagt man nicht, hey, das ist zufällig, ich bin da gut durchgekommen, hatte Glück diese Woche. Ich glaube, es ist wirklich etwas, was wir uns auch immer wieder so selbst zuführen müssen, dass wir sagen, Danke Gott, du bist mit uns, du bist bei uns. Und ich glaube vor allem auch, dass Gott ist es viel wichtiger, dass wir in den kleinen Dingen Danke sagen, als dass wir in den großen Dingen Danke sagen. Ja, er will viel lieber mit uns eine Beziehung haben, wo wir täglich etwas Kleines erleben, als wenn wir einmal im Monat ein Riesending erleben und das war's dann. Und ich hatte diese Woche zum Beispiel, es war so heiß, ich musste eigentlich auf dem Bau arbeiten. Hat schon ein bisschen von wegen, oh Mann, das kann was werden. Aber dann musste ich Montag, Dienstag, Mittwoch musste ich nicht arbeiten. Und ja, das Gute war, ich hatte natürlich von wegen, ich muss Geld verdienen. Dann konnte ich ein bisschen bei Papa arbeiten. Und dann musste ich auch nicht so lange arbeiten. Das war richtig gut diese Woche. Und dann auch Donnerstag und Freitag sollte ich dann wieder arbeiten. Musste erst um 9 Uhr anfangen und musste nur 5 Stunden arbeiten. Und an sich kann man natürlich sagen, ja, jetzt verdienst du weniger Geld. Aber gleichzeitig weiß ich auch, ich habe immer richtig viel Probleme mit der Sonne gehabt. Ich kriege ziemlich schnell Kopfschmerzen in der Sonne. Und ich, ja, anfangs habe ich das gar nicht so gesehen, aber so am Ende der Woche habe ich mir auch so gedacht, ja, ich glaube, das war so ein richtiger Segen von Gott für mich, dass ich diese Woche echt nicht viel arbeiten musste. Und das war für mich richtig gut. Und so kann man auch manchmal sehen, an sich ist man dann ein bisschen ängstlich. Ich arbeite so wenig, kein Geld. Und gleichzeitig ist es ein Segen von Gott, den man dann erstmal erkennen muss. Ja, ich möchte über Epheser 1, Vers 15 bis 23 predigen. Das ist ein Abschnitt. Ich muss dazu sagen, ich habe die Übersetzung Hoffnung für alle. Das ist nicht wie die Lutheraner Übersetzung oder welche gibt es noch? Elberfelder? Genau, die wortwörtlich ist. Deswegen kann es sein, dass manche Sachen ein bisschen, ich habe das nachgelesen, ein bisschen anders klingen. Wenn irgendwas für euch unklar ist, dann könnt ihr das auch gerne sagen, weil mir ist das gestern aufgefallen und normalerweise denke ich, ist es besser, ein bisschen näher dann auch an der tatsächlichen Übersetzung zu predigen. Ich möchte heute über Danken und Bitten reden. Und bevor ich anfange, möchte ich noch dazu sagen, wenn man vorher den Korinther liest und wenn man vorher den Galater liest, dann liest man vor allem auch viel, Kritik von Paulus, den er an die Gemeinden hat, was da nicht gut läuft. Er ermutigt sie auch, aber er sagt vor allem auch, was läuft nicht gut und was sind die Probleme und woran müsst ihr arbeiten. Und wenn man dann im Epheserbrief anfängt, dann ist es eigentlich ein sehr schöner Anfang und ein sehr friedlicher Anfang. Er fängt an mit Gottes Liebe in Christus und er erklärt so richtig nochmal, was ist die Liebe in Christus und worum geht es genau. Und dann fängt er an mit Bitten, mit Danken, sorry. Weil das so ist und weil ich von eurem Glauben und eurer Liebe gehört habe, dem Glauben, der durch Jesus den Herrn in euch lebt und der Liebe zu allen Christen, darum danke ich Gott unermüdlich für euch, wenn ich in meinem Gebeten an euch denke. Das ist die einzige Danksagung, die Paulus sagt. Aber gleichzeitig ist es auch quasi für mich, als ich das gelesen habe, so ein bisschen das Fundament von allem. Er redet von einem Glauben, der in ihnen lebt. Und ich meine, wenn man zum Beispiel ein Tier anguckt, woher weiß man, dass ein Tier lebt? Man kann es sehen, vielleicht läuft das Tier noch, dann wird es wahrscheinlich am Leben sein. Oder es hat irgendwelche Zuckungen und ist schon halb tot, dann kann man auch fühlen, hey, schlägt der Puls noch, ist alles gut bei dem Tier. Und ja, man kann fühlen und man kann sehen, ob etwas lebt. Und ich glaube, so ist das auch mit dem Glauben in uns. Wenn wir tatsächlich einen starken Glauben haben oder wenn der Glaube in uns lebt, dann sehen das andere Leute. Die Bibel sagt ja auch, wir sind das Licht und das Licht kann man in uns sehen. Und wenn man den Glauben in jemanden sieht, dann lebt er. Und dafür dankt Paulus hier in dieser Gemeinde, dass man den Glauben sehen kann. Und ich glaube, das ist definitiv etwas, wofür man danken kann. Und er dankt auch für die Liebe zu allen Christen. Die Bibel sagt definitiv nicht, dass wir nur Christen lieben sollen. Aber ich denke, es ist etwas Gewaltiges, wenn man sagen kann, dass die Gemeinde alle Christen liebt. Ich denke, jeder hat Probleme damit, jeden Christen zu lieben. Manche Christen gefallen einem nicht so. Hast du die Katholiken, hast du die Evangelien. Es ist nicht so leicht, immer alle Christen zu lieben. Und ich denke, es ist etwas Gewaltiges, wenn er sagt, ihr liebt alle Christen. Und ich glaube, das ist auch so richtig, ihr habt den Glauben und ihr habt die Liebe, von der Gott redet, die Gott euch geben möchte. Und die habt ihr schon. Und dafür danke ich Gott. Ich danke Gott, dass ihr wirklich das verinnerlicht habt und dass ihr das auslebt, dass man die in euch sehen kann. Aber, eben Schluck trinken, nachdem er gedankt hat, sagt er auch, dass er jetzt für etwas bitten möchte. In Vers 17 sagt er, und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seine Heilsabsicht erkennen könnt. Okay, erstmal, er bittet Gott durch seinen Geist uns Einsicht und Weisheit zu geben. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Ich denke, Weisheit kann jeder gebrauchen. Ich denke, wir brauchen sehr viel Weisheit im Leben. Und vor allem in Entscheidungen zu treffen, was ist gut für uns, was ist schlecht für uns. Und ich denke auch etwas, dass wir wirklich darum bitten können, dass uns Gott diese Weisheit gibt. Und ich glaube auch, dass Gott uns wirklich da unterstützen möchte, dass wir richtige Entscheidungen treffen. Natürlich, wir haben einen freien Willen bekommen. Wir können immer selbst entscheiden, was wir machen möchten. Aber trotzdem brauchen wir auch Weisheit bei unseren Entscheidungen, die wir treffen. Und dann sagt er auch Einsicht. Und ich denke, Einsicht, oder sagt er Einblick? Einblick. In meiner Übersetzung sagt er Einblick. Was sagt der Neuer? Offenbarung. Okay. Ich denke, Offenbarung ist sehr wichtig. Ich meine, wenn man zum Beispiel in Aktienmärkte investieren möchte, wäre eine Offenbarung natürlich nicht schlecht. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, worüber er hier redet. Wenn Jochen zum Beispiel jetzt die Aktienmärkte wüsste, dann wäre er die nächsten 8 Wochen im Urlaub. Dann würde er auch nicht mehr zur Gemeinde kommen. Das wäre vielleicht auch nicht so das Beste. Deswegen sagt Gott dann ja, Jochen, gib dir mal nicht den Einblick in die Aktienmärkte. Es geht vor allem darum, dass wir Einblick kriegen in das, was Gott für uns hat und was Gott von uns möchte. Und es ist sehr interessant, er sagt, also in meiner Übersetzung, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Das ist ja etwas, ja, für uns Menschen, wie soll man sagen, etwas ziemlich Unwirkliches, dem alle Macht und alle Herrlichkeit gehört. Können wir das wirklich glauben? Kann man das wirklich verstehen, was das bedeutet? Weil manchmal liest man die Bibel einfach und man liest zum Beispiel, Gott ist allmächtig. Toll. Aber glaube ich das wirklich? Weiß ich wirklich, was das bedeutet, dass Gott alle Macht und alle Herrlichkeit hat? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das immer wieder uns auch ein bisschen hinterfragen. Hey, glaube ich das noch? Oder habe ich das richtig verstanden? Weil wenn wir so etwas verstehen, dann können wir auch anfangen zu glauben, dass Gott uns diese Dinge geben kann. Dass Gott uns Weisheit geben kann. Dass Gott uns Dinge offenbaren kann. Und gleichzeitig sagt er auch, seine Heilsabsicht erkennen kann. Ich denke, das ist mit Offenbarung in eins. Die Heilsabsicht von Gott, ich denke darüber, dass hier gemeint ist der Plan, dass wir verstehen, was Gott machen möchte. Und ich glaube auch, dass dass diese Macht und diese Herrlichkeit, die kann uns so gesehen alles offenbaren. Aber sie wird uns gleichzeitig auch nur offenbaren, was gut für uns ist. Okay. Gleichzeitig, das hatte ich auch noch aufgeschrieben, nicht nur sein Plan, sondern auch sein Charakter. Wer kennt Gottes Charakter?
Jesus.
Ja, zum Beispiel. Aber das Wichtige ist, in der Bibel können wir zum Beispiel lesen, genau was für Charakterzüge Gott hat. Dass Gott liebt. Gott kann sogar traurig sein. Es gibt eine Bibelstelle, da sagt, dass Gott traurig war. Ich meine, es ist unglaublich, dass wir einen Gott haben, der wirklich einen Charakter hat. Und immer wenn ich das lese, finde ich das unglaublich. Und gleichzeitig hilft es uns auch, in unserer Beziehung mit Gott wirklich zu wachsen, weil wir Gott mehr verstehen. Wir verstehen, was hat er für einen Charakter, was für eine Beziehung ist das. Es ist eine lebendige Beziehung. Wir können Sachen machen, die nicht gut sind. Das heißt nicht, dass Gott uns nicht mehr liebt. Aber zum Beispiel, Gott kann traurig sein. Und für mich war das, wow, Gott kann traurig sein, das ist schon ziemlich heftig. Nur weil ich irgendwie als kleiner Mensch irgendwas Dummes mache, kann er traurig sein. Ich denke, für viele ist das etwas, was sie gar nicht wissen. Der Allmächtige, der kann traurig sein. Ja. Und wenn man weitergeht, sagt er, und das fand ich ziemlich cool, dass Klaus das noch gesagt hat, eröffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben hat, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Innere Auge. Als ich das gelesen habe, an sich weiß ich, was das innere Auge ist, aber es ist sehr schwer für mich, das zu beschreiben. Ich habe vorher nie darüber nachgedacht, das zu beschreiben. Ich habe zum Beispiel in meiner Schule habe ich einen Typ in Indonesien getroffen, der hat gesagt, das innere Auge ist für ihn etwas, das sich mit dem normalen Auge überlappt. Dann sieht er ab und zu plötzlich, wenn er wirklich von Gottes Gegenwart erfasst wird, kann er manchmal etwas sehen. Andere sagen, es spielt sich in meinem Kopf ab. Ich glaube nicht, dass das innere Auge etwas ist wie ein Körperorgan oder so etwas, das wir wirklich erfassen können. Aber ich glaube, dass es davon spricht, dass wir vor allem auch in uns selber reingucken. Oder dass wir wirklich, wenn man nämlich mal guckt, was das innere Auge eigentlich heißen soll, wird auch von dem geistlichen Auge gesprochen. Dass wir nicht in unserer weltlichen Welt denken, sondern dass wir wirklich mit unserem Glauben denken, mit unserem Glauben sehen. Und Klaus hat heute gesagt, dass wir mit unserem geistlichen Auge Jesus oder Gott sehen können. Und genau darum geht es ja. Dass wir nicht nur in unserer Welt, in unserer weltlichen Welt stecken, sondern dass wir wirklich mit unseren inneren Augen, mit unseren geistlichen Augen auch mal um uns herum gucken. Hey, wo stehe ich? Und was sind diese Dinge um mich herum? Und dass man wirklich mal reflektiert, was tut das für einen? Und was ich sehr interessant finde, und das ist auch mit so eigentlich der Hauptbestandteil meiner Predigt, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben hat, zu welch großartigen Ziel er euch berufen hat, euch erkennen lassen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch bestimmt hat. Ich habe das als 4 Punkte gegliedert und ich werde anfangen mit welcher Hoffnung. Und ich muss sagen, es war schon ziemlich interessant heute in den Liedertexten. Laura hat mir noch gesagt, dass manchmal die Prediger in Holland, ich weiß nicht, ob das überall so ist, die Songtexte selber aussuchen, damit die mit der Predigt übereinstimmen. Und heute haben wir gesungen, du bist meine Hoffnung. Und an sich kann man das ja überall singen, ist wahrscheinlich in ziemlich vielen Liedern drin. Aber da muss ich daran denken, dass, ja, welche Hoffnung hat Gott uns gegeben? Und die Hoffnung, die Gott uns gegeben hat, ist, ja, so gesehen dann ziemlich einfach, ist einfach das Fundament von dem Christensein, dass er für uns gestorben ist. Wir haben heute gesungen, dass du die Hoffnung bekommen hast, weil Gott für uns gestorben ist. Und unsere Hoffnung ist, dass wir befreit sind. Dass wir befreit sind von dieser Welt, in der wir stecken. Das heißt nicht, dass wir nicht Teil von dieser Welt sind. Klar, die Bibel sagt auch, wir sind nicht Teil von dieser Welt, aber gleichzeitig sind wir Teil von dieser Welt. Es ist nicht so einfach zu sagen, dass wir hier nicht leben. Wir haben all die Probleme, die normalen Menschen auch haben. Aber wir haben die Hoffnung, dass wir befreit sind. Dass es einen Zeitpunkt gibt, wo wir mit Gott eins sind. Und schon jetzt sind wir, weil er uns diese Hoffnung gegeben hat, sind wir ein anderer Mensch. Ich finde das so cool. Ich habe einmal über Epheser 4, ich glaube, das ist Epheser 4, der neue Mensch, habe ich einmal gepredigt. Und es ist so gewaltig, dass Paulus sagt, wir sind nicht mehr der normale Mensch, wir sind nicht wie Adam, wir sind etwas komplett Neues. Es ist nicht so, dass wir durch Jesus recycelt wurden. Wir sind jetzt nicht wieder wie vorher. Wir sind etwas komplett Neues. Wir sind etwas, was es noch nie gegeben hat. Und das, ja, keine Ahnung, wenn man das so mal richtig anguckt, welche Hoffnung er uns gegeben hat, dann hat er uns diese Hoffnung gegeben, dass wir etwas sind, dass wir etwas Neues sind, was wunderbar gemacht wurde. Und natürlich, das sollte man nie vergessen, dass wir ewiges Leben haben. Der zweite Punkt ist, zu welchem großartigen Ziel hat er uns berufen? Viele Menschen, vor allem heutzutage junge Menschen, sind auf der Suche nach dem Ziel in ihrem Leben. Nach der Schule zum Beispiel gehen sie sich selbst finden. Und ich denke, an sich ist das etwas sehr Gutes. Und ich denke, auch jeder Mensch hat dieses Bedürfnis zu wissen, was ist mein Ziel im Leben oder wozu wurde ich berufen? Und ich habe darüber nachgedacht. Und auf der einen Seite wissen wir, dass wir Gott anbeten sollen. Ich denke, das ist auch etwas, was in unserem Leben wirklich als das große Ziel ist. In meiner Schule hatte ich einen sehr witzigen Vorfall. Wir hatten einen Anbetungsmorgen. Und der Inder war völlig entsetzt und hat gesagt, das ist doch keine Anbetung. Ihr habt doch nur gesungen. Der war richtig von wegen, das ist keine Anbetung für mich. Da hat er mir mal erklärt, was sie in Indien alles machen. Und das hat sich angehört, als wären die Anbetungsweltmeister. Und es stimmt auch. Anbetung ist nicht, dass wir zur Gemeinde gehen, dass wir die Hände hochheben und Gott preisen. Das ist Preisen. Aber Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung ist, dass wir Gott wirklich alles geben. Ich glaube, Anbetung ist vor allem ein Wort, das heißt quasi sich selbst aufgeben und Gott sagen, du kannst übernehmen. Und ich glaube, das ist so mit auch, ja, die größte Sättigung, die wir erlangen können, wenn wir wirklich sagen, Gott, du übernimmst. Ich glaube, auf der einen Seite ist es unfassbar schwer, aber für mich war es auch auf der anderen Seite ein unfassbar gutes Gefühl, weil ich wusste, hey, du bist jetzt in meinem Leben. Und das hat mich unheimlich aufgebaut, zu wissen, dass Gott, du bist hier und du kannst übernehmen. Und gleichzeitig will er uns auch benutzen, um Teil seines Plans zu werden. Ihr kennt bestimmt alle den Leib Christi, das sind wir, die Gemeinde, die Christen. Und Gott liebt Gemeinschaft. Ich denke, die Gemeinde ist auch eine Gemeinschaft. Und er will natürlich auch, dass die Gemeinde immer wächst. Und ich glaube, auch Gottes Plan ist es, so viel wie möglich Menschen zu retten. Gott liebt jeden Menschen, egal ob er Christ ist oder nicht. Und Gott möchte jeden Menschen retten. Und sein Plan ist es, so viele wie möglich zu retten, zu ihm zu bringen. Und wir können Teil von diesem Plan werden. Das ist ein Ziel, was in der Bibel schon geschrieben steht. In der Bibel steht schon vorher geschrieben, dass er zu Abraham gesagt hat, bevor es das Volk Israel schon gab, hat er schon gesagt, ich möchte alle Nationen retten. Ich meine, das ist doch unglaublich. Das steht ganz am Anfang. Und dann liest man die ganze Bibel, alles mit Israel, alles drumherum. Aber ganz am Anfang hat er schon gesagt, ich möchte alle retten. Ich wusste das nie. Also als ich das gelesen habe, war ich von wegen, wow, das ist so cool. Und wir können wirklich Teil dieses Plans werden, den Leib größer zu machen. Der dritte Punkt, dass er uns reich beschenken will. Für mich ist das immer ziemlich schwer zu sehen, inwiefern muss ich dankbar sein, inwiefern kann ich sagen, hey Gott, bitte gib mir. Man will ja dankbar sein, man will unten am Boden bleiben, aber gleichzeitig hat man auch das Bedürfnis, hey, du hast so coole Sachen in der Bibel geschrieben, kannst du mir nicht was davon geben? Und ich habe mal aufgeschrieben, was will Gott uns alles geben? Und in Epheser 1, Vers 3 sagt er, denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes. Was sind die Gaben seines Geistes? Epheser 4, Vers 11 und 12 ist ein Teil. Epheser 4, nicht drauf. Und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Also ein Teil der Gaben ist es, dass wir jeder von uns einen Teil in Gottes Plan zugesprochen kriegt. Und dass wir ausgestattet werden mit vielleicht Talenten, mit besonderen Merkmalen, dass wir für diese Aufgabe ja, geeignet sind, dass wir bestimmt sind dafür. Im 1. Korinther 12, Vers 14, 12, Vers 4 bis 11, muss ich eben, habe ich aufgeschrieben, spricht er von den Gaben durch den Heiligen Geist. Und er betont vorher, dass wir alle denselben Geist haben. Wir haben alle denselben Heiligen Geist. Und die Gaben des Heiligen Geistes sind, ich habe das in meiner New King James Version rausgesucht, nicht in dieser, weil da fand ich das nicht sehr gut formuliert. Das Wort der Weisheit, das Wort des Wissens, die Prophetie, in Zungen sprechen, Zungen auslegen, Gabe der Heilung, Gabe der Wunder und Unterscheidung, ob es von Gottes Geist ist oder nicht. Und das hört sich ja schon mal ziemlich cool an. Also so ein Wort der Weisheit kann man ab und zu mal gut gebrauchen. Ne? Wort des Wissens ist jetzt auch nicht schlecht. Dann kann ich einfach zu jemandem hingehen und sagen, hey, du denkst gerade das. Ist ja auch wohl ziemlich cool. Aber der Witz ist, keiner dieser Gaben lässt einen fliegen oder stärker werden, dass man ultra viele Kraft hat. Und auch mit den Früchten des Heiligen Geistes in Galater 5. Es ist Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Es sind alles unfassbar schöne Gaben, die wir kriegen. Aber nichts davon ist, was wir in unserer wahrscheinlich weltlichen Welt sagen würden, hey, das ist eine super Gabe, die ich da kriege. Ich kann nicht fliegen, ich kann keinen Stein wegboxen, ich kann nichts teleportieren oder so. Aber all diese Gaben haben einen Sinn, die haben einen Zweck. Und Gott hat uns diese Gaben zur Verfügung gestellt, damit wir eine bessere Gemeinschaft haben können, damit wir besser zusammen sein können. Jeder von uns kann diese Gaben nutzen oder jeder von uns kriegt Gaben zugeteilt, dass wir übereinander prophezeien können, dass Gott etwas zu uns sagen möchte, dass wir ein Wort für jemand anderen haben, dass wir einen Eindruck für jemand anderen haben, dass wir in Zungen sprechen können. In Zungen sprechen bedeutet, dass wir durch den Heiligen Geist mit Gott sprechen. Wir verstehen es gar nicht. In der Schule hat jemand gesagt, wie unglaublich kraftvoll muss es sein, wenn du nicht verstehst, was du sagst, aber du sagst etwas durch den Heiligen Geist. Ja, ich meine, es ist außerhalb unseres Denkens. Ich glaube, das ist so cool. Und all diese Sachen, die Gott uns gibt, vielleicht gucken wir die an und denken, das ist jetzt nicht super kraftvoll. Aber es ist super kraftvoll. Weil es ist genau das, was uns stark macht. Es ist die Gemeinschaft. Und es ist die Liebe, die da drin liegt. Ich glaube auch nicht, dass man diese Sachen benutzen kann aus Hass. Es ist Liebe, die Kraft gibt. Und in Korinther 13 sagt Paul auch, wenn ich prophezeie, wenn ich alles Mögliche tue, es bringt mir nichts, wenn ich die Liebe nicht habe. Und ich glaube, das ist auch der Grundstein für all diese Gaben, die wir empfangen können, die wir nutzen können. Und was ich wirklich zu diesen Gaben sagen möchte, ich denke, die Hoffnung, die er uns gegeben hat und das Ziel, zu dem er uns berufen hat, da sollen wir auch Danke sagen. Dass wir richtig Danke sagen können, hey, danke Gott, dass du uns die Hoffnung gegeben hast. Dass du etwas vorhast in meinem Leben. Aber gleichzeitig sollen wir auch mit dem, was hast du vor in meinem Leben und was für Gaben hast du mir gegeben, da sollen wir Gott richtig fragen. Da sollen wir Gott bitten. Gott ist nicht knipprig, der will uns geben. Der findet das schön. Hey Martin, du kannst mich fragen, ob du was haben möchtest. Und ich denke, so soll es auch sein. Wir sollen niemals zufrieden sein, wo wir stehen in der Hinsicht, dass wir können zufrieden sein, wir sind Christen und Gott hat uns gerettet. Aber gleichzeitig ist es auch eine Beziehung, die immer weitergeht. Und ich finde das so unglaublich, dann sagt er, zu welcher Herrlichkeit er uns in der Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Und das ist es nämlich. Wir sind nicht einfach nur hier, wir sind nicht einfach nur Christen, die zusammen in eine Gemeinde kommen. Wir wurden zu etwas sehr Großem bestimmt. Wir wurden zu einer Herrlichkeit bestimmt. Ich weiß nicht, wo es es in der Bibel sagt, aber ich glaube, es wird auch gesagt, wir sind heilig gemacht, ne? Steht das irgendwo? Ja. Ich meine, wir haben heute gesungen, heilig bist nur du. Und das ist wahr, wir sind auch nur heilig durch Gott. Aber es ist so cool, dass wir etwas Neues sind, dass wir total neu gemacht wurden, dass wir all diese Gaben empfangen können, dass Gott etwas für uns hat, dass er uns etwas zu etwas Besonderem gemacht hat. Und ich glaube, wir müssen echt aufpassen, dass wir manchmal nicht an diesen Punkt kommen, wo wir einfach da sitzen oder da stehen in unserem Leben und denken, hey, es ist echt, echt super, wie es mir geht. Ich bin total zufrieden, ich habe einen guten Job, muss nicht viel machen, ich verdiene gut, bei der Sonne muss ich nicht arbeiten. Ich meine, es gibt viele Punkte, wo wir zufrieden sein können, weil Gott will uns segnen. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir niemals aufhören, weiterzugehen. Ich hatte so, als ich darüber nachdachte, musste ich so an so eine Rutsche denken. Eine Rutsche. Weil Gottes Leben ist ja auch wie eine Fahrt für uns. Es kommen immer wieder neue Sachen. Man, im Englischen sagt man Journey, eine Reise. Und wir wachsen, wir erleben Neues, wir sammeln Erfahrung. Und wenn man auf einer Rutsche sitzt, dann hält man sich nicht oben fest und bleibt schön sitzen und guckt, oh, ist das eine schöne Aussicht hier und fühlt sich wohl. Weil irgendwann wird es anstrengend und man merkt auch, hey, das ist ja eigentlich nicht der Zweck von der Rutsche. Sondern man soll wirklich runterrutschen und man soll mit dem Wasser einfach runterrutschen und genießen, was das für eine coole Rutsche ist und was das für einen Spaß macht. Und ich glaube auch, dass Gott uns immer wieder herausfordern möchte, dass wir uns wirklich in Erinnerung rufen, was Gott für uns hat. Weil das ist wirklich unglaublich. Da sind Gaben dabei, die wird jeder, der keine Ahnung davon hat, würde sagen, was ist das denn? Aber wenn du dann für jemanden etwas hast, selbst wenn er nicht gläubig ist, der ist völlig aus dem Häuschen. In meiner Schule hatte plötzlich jemand ein Wort für jemanden. Ein Wort des Wissens, kann man sagen. Er hat gesagt, du hast bei Wonderland gearbeitet. Das war nicht wahr. Aber er hatte auf seinem Facebook-Profil stehen, er hätte bei irgendwie so einem Wonderland-Dings gearbeitet, als Joke. Und daraufhin konnte der andere dann für ihn beten, weil er keinen Vater hatte. Ich meine, das ist so etwas, kann Gott dann wirken, durch solche simplen Sachen, die er uns geben kann. Und ich glaube, wir sollen auch viel mehr da wirklich reingehen, dass wir Gott nachfragen, hey Gott, gebrauche mich oder gib mir etwas. Und ich habe da richtig Probleme, dass ich oft bin von wegen, ich sollte jetzt nicht fragen. Es ist nicht gut zu fragen, aber es ist gut zu fragen. Solange wir auch wirklich Danke sagen können, solange wir sehen, dass wir dankbar sein können. Gott will uns geben und ich glaube, der will auch uns in jedem Bereich geben. Ich möchte euch heute auch einfach ermutigen, wirklich auch euch rumzugucken in eurem Leben und sagen, hey Gott, vielleicht in diesem Bereich, da kannst du mir mehr geben oder hey, möchtest du mich vielleicht in diesem Bereich nutzen? Soll ich vielleicht in der Gemeinde mehr tun oder soll ich irgendwie draußen mehr tun? Und hast du irgendwas, was du in mich gelegt hast, was ich dafür nutzen kann? Oder auch einfach mal ausprobieren. Hey Gott, kann ich die Gabe der Prophetie nutzen? Wieso nicht? Es ist von Gott. Wenn wir vorsichtig sind und wirklich es mit Gott machen, ich denke, dann wird auch Gott uns leihen, dass wir es richtig tun. Und ja. Ich hoffe, ihr habt den Sinn und Zweck der Predigt verstanden, dass wir nicht gesättigt sein sollen, obwohl wir gesättigt sind, dass wir wirklich immer weiter fragen können und dass Gott immer etwas für uns hat. In der Bibel lesen wir es unendlich und ja, ich möchte beten. Ja, Herr, ich möchte dir einfach für diesen Morgen danken. Ich möchte dir für diese wunderbare Gemeinde danken, Herr. Ich möchte dir für unsere Gemeinschaft danken. Und ich möchte auch einfach bitten, dass du uns ja jeden Tag wieder erfüllst, Herr, dass du uns auch selber in Erinnerung rufst, dass wir wirklich Gemeinschaft mit dir haben können, dass wir mit dir in einer Beziehung sind, dass du uns auch wirklich führst in dieser Beziehung, Herr, dass du Dinge für uns bereit hast, vielleicht von denen wir noch gar nicht wissen, aber Herr, dass wir auch wirklich einfach auf dir vertrauen können, dass du geben möchtest und dass du uns gibst. Ich möchte einfach bitten, dass du jeden von uns in dieser Woche auch wirklich beschützt, dass du uns erfüllst und dass wir auch wirklich deine Hand in all den Dingen sehen, die wir tun, Herr. In deinem Namen. Amen.